Was hat meine Krankheit mit Gott zu tun? Meine Lebenssituation? Was hat Gott mit den Grenzen zu tun, die ich gerne überspringen würde, aber nicht kann? Das Thema der Predigt heute ist, was hat Corona mit Gott zu tun oder Gott mit Corona? Habt ihr euch diese Frage auch schon mal gestellt? Vielleicht habt ihr diese Frage auch mal miteinander besprochen, in der Familie oder mit Freunden oder hier in der Gemeinde. Habt ihr zu diesem Thema mal eine Predigt gehört? Wenn nein, warum eigentlich nicht? Immerhin dauert diese Pandemie jetzt schon 18 Monate und wir wollen doch in unseren Predigten auch aufgreifen, was aktuell ist. Aber ich habe mir es auch lange überlegt, ob ich darüber predigen möchte. Aber schließlich ist es doch für uns eine brennende Frage, gerade auch als Christen. Was hat Gott und Corona miteinander zu tun? Hat es überhaupt was miteinander zu tun oder nicht? Also ich glaube, dass Gott und Corona viel miteinander zu tun haben. Und ich finde in der Bibel auch so manchen Hinweis darauf. Corona ist da über uns gekommen wie ein Unglück. Wir waren gerade auf dem Rückweg eines wunderschönen Urlaubs. Ich darf das da kaum sagen heute. Wir waren in Marokko gewesen, meine Frau und ich. Und haben gemerkt, die letzten Tage dort in Marokko, da ist plötzlich über Nacht die gesamte französische Touristenschar evakuiert worden. Bis wir richtig mitgekriegt haben, das liegt an Corona. Und als wir dann hier waren und kurz vor unserem Zuhause gewesen sind, habe ich einen Anruf bekommen im Auto. Da sagte jemand aus der Gemeinschaft in Rendsburg zu mir, ihr werdet jetzt in ein anderes Land zurückkehren, als ihr es vor 14 Tagen verlassen habt. Und wir haben es nicht geglaubt, aber es hat sich als wahr herausgestellt. Dieses Unglück hat uns betroffen, nicht nur uns, die ganze Welt. Und die Bibel gibt eben Hinweise, finde ich, die das mit Gott in Verbindung bringen. Zum Beispiel Amos 3, Vers 6, da sagt der Prophet, ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut. Und in den Endzeitreden von Jesus, als ihn die Jünger nach den Zeichen der letzten Zeit vor seinem Wiederkommen fragen, da sagt er unter vielem anderen, es werden geschehen große Erdbeben hier und dort und Hungersnöte und Seuchen und Seuchen. Kommt in eurem Gebet eigentlich Corona vor, noch vor oder wieder neu vor im Gebet? Vielleicht kommt das vor, das Thema, und ihr betet um Bewahrung für euch selber, für eure Familie, für eure Stadt, für eure Gemeinde. Also wir haben im letzten Jahr sehr gebetet, dass mein Vater, knapp 99, Corona nicht bekommt. Er war auf seiner letzten Wegstrecke, ist dann auch verstorben, sollte doch ins Krankenhaus kommen. Wir haben gesagt, nein, das machen wir nicht mehr. Auch aus Bange, dass wir ihn nicht mehr besuchen könnten. Es war ja lange Monate so, dass man die älter gewordenen, die Alten in den Heimen und Krankenhäusern gar nicht mehr besuchen konnte. Also dafür zu beten, dass sie bewahrt werden, das ist gut. Auch für die Erkrankten selber zu beten, dass sie durchkommen, das Pflegepersonal, dass sie es durchhalten, die Entscheider, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen, gut und richtig. Manche beten auch für das Ende der Pandemie. Ich verrate Ihnen mal, dass ich das nicht tue. Ich bete nicht für das Ende der Pandemie. Und vielleicht überrascht euch das. Warum mache ich das nicht? Nun, ich weiß ja nicht, was Gott mit dieser Pandemie vorhat. Ob Gott will, dass sie jetzt zu Ende geht oder vielleicht erst später oder gar nicht. Und ich bete auch nicht fürs Ende der Pandemie, weil ich immer noch nicht verstanden habe, was Gott mit Corona eigentlich bewirken will. Aber ich rüttle gewissermaßen im Gebet an der Tür, bei Gott und frage, was soll das? Was ist das? Was willst du uns damit sagen, zeigen? Was willst du mir als Christ, uns als Gemeinde und auch der Menschheit sagen? Es ist ja eine Menschheitsseuche, diese Corona-Pandemie. Und im Rütteln an der Tür habe ich vor einiger Zeit mal in der täglichen Bibellese einen Abschnitt entdeckt, der mir da sehr geholfen hat. Daniel Kapitel 5, das Buch des Propheten Daniel, 5. Kapitel. Dort steht die Geschichte von König Belsazar. Dieser König ist ein Sohn von Nebukadnezar, der auch im Danielbuch eine große Rolle spielt. Und dieser Belsazar, dieser König, feiert eine Wahnsinnsorgie in seinem Palast. Mit dabei, so sagt es die Bibel, sind 1000 seiner führenden Köpfe und massenhaft Frauen. Der Alkohol fließt in Strömen. Als Höhepunkt lässt Belsazar bei diesem Fest die vom Tempel in Jerusalem geraubten heiligen Geräte holen, und dann wird aus diesen heiligen Geräten, die nur für den Dienst an Gott bestimmt sind, aus diesen Geräten wird bei dieser Orgie gesoffen bis zum Abwinken. Und im Suff feiern sie ihre Götzen. Und dann passiert's. Daniel 5, einige Verse. Im gleichen Augenblick gingen hervor Finger, wie von einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand im Königspalast. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König und seine Gedanken erschreckten ihn, so dass seine Glieder schwach wurden und ihm die Knie schlotterten. Und der König rief laut, dass man die Zauberer, Wahrsager und Sternkundigen herbeiholen sollte. Und er ließ den Weisen von Babel sagen, welcher Mensch diese Schrift lesen kann und mir sagt, was sie bedeutet, der soll mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um den Hals tragen und als der Dritte in meinem Königreich herrschen. Da wurden alle Weisen des Königs hereingeführt, aber sie konnten weder die Schrift lesen, noch die Deutung dem König kundtun. Darüber erschrak der König Belsazar noch mehr und verlor seine Farbe ganz. Und seinen Mächtigen wurde Angst und Bange. Man kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, was sich dort für eine Panik breit macht. Entsetzen, ja, eine große Hilflosigkeit. Was ist das? Was soll das? Was passiert jetzt? Aber dann tritt ein Mensch auf den Plan, der weiß den nächsten Schritt. Es ist eine Frau. Sie hat nicht mitgefeiert. Sie ist nüchtern geblieben. Es ist die Mutter des Königs. Und sie gibt den entscheidenden Tipp in dieses Chaos hinein. Sie sagt, holt den Daniel. Der hat, wie sie es beschreibt, den Geist der heiligen Götter. Der kann Geheimnisse offenbaren. Ja, sie ist ganz sicher, der wird dir, mein Sohn Belsazar, der wird dir sagen, was es bedeutet. Wie gut, wenn im Chaos ein solcher Mensch da ist, der zeigen kann, was als nächstes dran sein muss. Und so kommt es dann auch. Daniel wird herbeigerufen, tritt in den Saal und sagt dann unter anderem zu Belsazar Folgendes. Du, König, du hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben. Und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen. Und du, deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Und dazu hast du die silbernen, goldenen, bronzenen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch etwas wissen können. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Und sie bedeutet dies. Mene, das ist, Gott hat ein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben. Und er ließ von ihm verkünden, dass er der dritte Herrscher im Königreich sei. Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Diese Geschichte hat viel mit Gott zu tun und mit Corona. Ich übertrage mal die Geschichte etwas zaghaft auf uns. Wir sind die Feiergesellschaft. Es ist, wie der Buchtitel es mal beschrieben hat, wir amüsieren uns zu Tode. Das sind wir, vor allem in der westlichen Welt. Wir leben in Saus und Braus, ohne an Gott zu denken. Gott, das ist doch lächerlich. Den brauchen wir nicht. Wir haben alles im Griff. Und urplötzlich kommt Corona. So wie die Schrift an der Wand urplötzlich die gottlose Stimmung stört. Die ganze Weltgemeinschaft gerät durcheinander. Gesundheitssysteme brechen zusammen. Millionen Menschen sterben. Es sind bis zum heutigen Tag, ich habe gestern im Internet mal geschaut, über 4,5 Millionen Menschen sind mittlerweile an oder im Zusammenhang mit Corona verstorben. Das ist mehr als Schleswig-Holstein und MacPom zusammen Einwohner haben. Corona ist eine Pandemie. Das sind ja zwei griechische Wörter, Pan und Demos, und die heißen einfach alles Volk. Alles Volk, Pandemos. Und das hat den Sinn von die ganze Menschheit. Es ist also keine lokale Seuche, keine regionale, keine landesweite, sondern eine weltweite Seuche. Die geht durch alle Kontinente. Die findet sich in den nördlichsten und den südlichsten, westlichsten und östlichsten Ländern dieser Erde. Die Politiker sind ratlos. Verständlicherweise. Und was machen sie jetzt? Sie machen sie Belsazar. Sie fragen die Fachleute. Bei Belsazar waren es die Sterndeuter, die Magier, die Weissager. Heute sind die Fachleute unsere Mediziner, Naturwissenschaftler, Forscher. Die werden gefragt und tatsächlich, die können das Rätsel lösen. Sie sind besser als die Wahrsager von Belsazar. Unsere Experten können die Schrift tatsächlich lesen. Das Problem ist ein Virus. Winzig klein, aber sehr wirksam. Der Auslöser dieser Lungenkrankheit ist ein Virus. Das kriegen die Forscher raus. Es ist zwar nicht ganz klar, woher das Virus kommt, aber das Rätsel der Schrift ist gelöst. An der Wand steht SARS-CoV-2. Das haben kluge Leute rausgefunden. Woran die besten Wissenschaftler aber scheitern, das ist die Deutung. Ich sage mal so, sie konnten das Rätsel lösen, aber das Geheimnis nicht. Ein Rätsel kann man lösen mit entsprechendem Verstand. Ich sitze oft abends noch spät über einem Sudoku. Bin jetzt gerade bei Stufe 10 angelangt. Ein Rätsel. Ich brauche lange, manchmal scheitere ich auch dran. Manchmal kriege ich es aber auch raus. Aber ein Geheimnis ist mit Verstand und sonstigem nicht zu knacken. Ein Geheimnis kann nur von anderer Seite her gelüftet werden. Und daran scheitern die Wissenschaftler. Das ist auch nicht ihre Aufgabe. Also die Erklärung, Was soll das mit Corona? Sollen wir durch Corona etwas verstehen? Ist das vielleicht eine Botschaft? Das hat ja sogar der Belsatzer in seinem Suff erkannt, dass das eine Botschaft sein muss. Das können die Naturwissenschaftler und die Politiker nicht beantworten. Und ich sage es nochmal, das ist auch nicht ihre Aufgabe. Corona zu deuten als von Gott kommend, das ist die Aufgabe der Christen, der Kirche, der Gemeinde Jesu. Das ist die Aufgabe derer, die mit Gott in Kontakt, in Verbindung, in Gemeinschaft leben und stehen. Das ist also unsere Aufgabe. Nochmal, die Deutung von Corona kann nicht Jens Spahn liefern, auch nicht Lothar Wieler, auch nicht Christian Drosten, so gerne ich seine Sendung im Radio höre, zugeben. Die Deutung von Corona kann nur von uns Christen kommen. Im Grunde brauchen wir jemand, ja, vielleicht zunächst mal wie die Mutter von Belsatzar. Wir brauchen jemand, der uns einen Daniel zeigt. Jemand, der Corona aus Gottes Sicht deuten kann, der das Geheimnis lüften kann. Kennt ihr so jemand? Ich jedenfalls höre keine geistliche, biblische, theologische Deutung aus unserer Kirche oder von unserem Gnadauer Dachverband oder unserem eigenen Gemeinschaftsverband. Vielleicht haben wir keinen Daniel. Das kann sein. Oder die Zeit ist noch nicht da, wo Gott sein Geheimnis lüften will. Wenn ihr mal das Buch Daniel lest, dann kommt ihr auch zu der Stelle, wo Daniel immer wieder von dem Engel Gottes eine weitere Vision bekommt. Und dann auch, wenn er fragt, was heißt denn das, bekommt er auch gewisse Erklärungen dazu. Aber an einer Stelle sagt der Engel dann plötzlich, Daniel, jetzt erkläre ich nichts mehr. Jetzt leg dich erstmal schlafen. Wenn das dann kommt, was ich vorausgesagt habe, dann werden es die Menschen schon merken. Und dann ist vielleicht jemand da, der es ihnen auch deuten kann. Aber du musst das jetzt nicht wissen. Und so könnte es ja uns auch gehen, dass vielleicht die Zeit noch nicht da ist, wo Gott sein Geheimnis lüften will. Aber an der Tür rütteln, das dürfen wir. Und Gott bestürmt in unserem Gebet, Herr, zeig's uns doch. Was willst du damit sagen? Es ist ein dünner Ast, Corona zu deuten. Ich wage mich mal ein paar Zentimeter auf diesen dünnen Ast vor. Nochmal die Worte des Propheten Amos. Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Also mindestens dieser eine von diesen 10 Aussätzigen, der hat gemerkt, spätestens nach der Heilung, das hat was mit Gott zu tun. Denn er kommt zurück zu Jesus und er preist und rühmt und dankt Gott. Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Dieses Wort wirft auch ein ganz neues Licht auf die Rätselhaftigkeiten meines Lebens und eures Lebens, auf unsere Krankheiten, auf manches, was zerbricht. Ich möchte Gott vorhalten. Das ist die Einladung von Amos. Für mich ist also gar keine Frage, Gott tut das Unglück Corona. Und hört mal die Worte aus Lukas 21, aus der Endzeitrede von Jesus. Es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Also gehören zur letzten Zeit ausdrücklich auch Seuchen. Und vielleicht erinnert ihr euch, im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, da werden wirklich schreckliche Gerichte geschildert, die von Gott kommen. Und die manchmal ein Viertel, manchmal ein Drittel der ganzen Menschheit ausrotten. Also ich muss mein Gottesbild ständig korrigieren, dass ich nicht dem Wahn verfalle, dass das alles nur der liebe Gott wäre. Gott ist auch ein verzehrendes Feuer, ein heiliger Gott. Ich schließe aus all dem Folgendes. Corona kommt von Gott. Vielleicht hat er es aus einem Labor entwischen lassen. Oder von einem Wildtiermarkt in China irgendwo. Gott jedenfalls setzt mit Corona ein Zeichen. Ihr Menschen, ihr habt nicht alles im Griff. Ich unterbreche euer gottloses Leben, so wie damals bei Belsatzar. Ich rüttle euch wach, damit ihr euch nicht den Zeitlichen verliert, sondern nach der Ewigkeit fragt. Da fragt mich eine Mitarbeiterin der Bahnhofmission, ich leite die Bahnhofmission in Rendsburg, da fragt mich eine Mitarbeiterin ganz unvermittelt, ist denn Corona eine Plage wie damals die 10 Plagen in Ägypten? Ich habe schon meine Pastorin gefragt, die kann es aber nicht sagen. Was sagst denn du? Tja, dann sage ich hier aus meiner Sicht, kommt Corona von Gott. Und es ist von Gott gelenkt, dass es uns aufrütteln soll. Ich habe bei Jesaja 2 Verse gefunden im Jesaja-Prophetenbuch. Die möchte ich gerne mal hier noch vorlesen. Da sagt Jesaja, wir warten auf dich, Herr, auch auf dem Weg deiner Gerichte. Ich habe mich unmittelbar gefragt und vermittelt gefragt, warten wir auf ihn? Gerade auch, wenn die Gerichte kommen. Oder ist dann die Anklage groß, warum lässt du das zu? Wir warten auf dich, Herr, auch auf dem Weg deiner Gerichte. Und direkt ein Vers später heißt es, wenn deine Gerichte über die Erde gehen, nun denkt an Corona, wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wirklich? Lernen wir in den Gerichten Gottes seine Gerechtigkeit? Wir werden es bestimmt nicht lernen, wenn wir es nicht als Gericht Gottes ansehen. Wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit, sagt Jesaja. Aber er klagt dann im gleichen Atemzug, Herr, wer glaubt unserem Predigen? Wem ist der Arm des Herrn offenbart? Diese Klage ist heute, am 5. September 2021, hochaktuell. Wer fragt schon nach Gott? Wen interessiert denn die Ewigkeit? Wer lernt aus den Gerichten Gottes etwas? Paulus greift diesen Gedanken von Jesaja auf. In Römer 12, im Römerbrief, wer glaubt unserem Predigen? Und dann fährt er im folgenden Fragen fort. Wie sollen die Menschen aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Was ist also jetzt in dieser Corona-Zeit zu tun, wenn wir es als ein Gericht Gottes ansehen? Dann ist das einzig Richtige, was wir tun können und sollen, ist Predigen. Also das Evangelium von Jesus Christus weitersagen. Das ist das Gebot der Stunde. Das ist unsere Aufgabe als Christen in dieser letzten Zeit, predigen. Auch wenn die Erdbeben kommen, auch wenn die Seuchen kommen, predigen. Unsere Aufgabe ist es also nicht, die Schrift an der Wand lesen zu können. Das haben die Wissenschaftler bereits getan. An dieser Wand steht Corona. Unsere Aufgabe ist es, dass wir diese Seuche, diese Pandemie als Reden Gottes deuten können. Wer sollte das können, wenn nicht wir Christen? Und deshalb bete ich nicht für ein Ende von Corona, sondern dass wir Christen Corona deuten können. Wer sollte das können, wenn nicht wir Christen? Ich möchte verstehen, wozu Gott dieses Gericht schickt. Was hat Corona mit Gott und Gott mit Corona zu tun? Ich muss euch gestehen, die Antworten, die ich bisher gefunden habe, sind noch unscharf, sind, finde ich selber, eher schwach. Aber ich rüttle an der Tür und ich möchte euch einladen, rüttelt mit. Lasst uns dafür beten, dass Gott dass uns Gott in der Gemeinde und auch der Welt zeigt, dass er mit Corona einen Weckruf an uns richtet. Wir leben ja zweifellos in der Endzeit, in der letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Keiner weiß, wie lange das noch geht, aber in der Zeit leben wir. Und diese Endzeit ist beides. Zum einen ist sie Gerichtszeit. Endzeit ist Gerichtszeit. Das sehen wir an Corona und an anderen Zeichen. Aber zum anderen ist die Endzeit auch Heilszeit, Rettungszeit, Umkehrzeit. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Heute, jetzt, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Corona ist, ich sag's mal so, eine etwas rustikale Einladung Gottes. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du in dein Haus gerettet. Das war damals auch rustikaler als das. Paulus dem Kerkermeister sagte, dass ich gerade umbringen wollte, weil durch ein Erdbeben sein Gefängnis kaputt ging und die Gefangenen alle fliehen hätten können, was sie nicht getan haben. Also eine Einladung Gottes, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du in dein Haus gerettet. Das will Corona sein, das will Gott bewirken. Und deshalb machen wir es heute, wie Paulus es damals gemacht hat. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn wir wissen doch, und damit schließe ich, wir wissen doch von Jesus Folgendes. Ein Liedvers von Paul Gerhardt, wir werden ihn gleich noch gemeinsam singen. Er sagt und dichtet von Jesus, er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihm flucht. Mit Gnad und süßem Lichte dem, der ihn liebt und sucht. Ach komm, o Sonne, und hol uns allzumal zu deinem Licht und Wonne in deinen Freudensaal. Amen.